Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
Aaron Ralston war ein begabter, begeisterter Kletterer und Bergsteiger, der sich riesig gefreut hat, die Zeit alleine im Blue John Canyon. Das ist in Utah, Amerika. Weit weg von jeder Zivilisation ist er 50 Kilometer lang eine Sandpiste gefahren, hat er sein Pickup parkiert und es war eine Wüstengegend, sehr trocken und sehr heiß, und ist 13 Kilometer gewandert, gelaufen zu einer dieser Blue John Schlucht. Das war eine sehr enge Schlucht. So etwas, wie wir gerade am Anfang vom Teaser gesehen haben. Sehr eine enge Schlucht, manchmal nur einen Meter breit und 18 Kilometer lang. Technisch sehr anspruchsvoll. Und hat dort einen Einstieg gesucht. Und hat er so gesehen, ein paar Steine, die Schlucht runtergefallen sind. Und dachte, er könne über die Steine sozusagen gumpen zum nächsten und weiter und dann in die Schlucht einsteigen. Er ist dann zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Und plötzlich einer von diesen Steinen hat sich ein bisschen bewegen. Und er dachte, oh, aufpassen. Und ist dann gerade in die Schlucht, ein paar Meter in die Schlucht runtergekumpelt. Und als er unten war, hat er Ruhe geschaut, was der Stein macht. Und dann hat er einen Stein gesehen. Und das, wie er beschreibt, in Zeitlupe. Wenn man manchmal unter Schock ist oder etwas passiert, hat er richtig in Zeitlupe gesehen. Hat in Zeitlupe gesehen, wie der Stein oben runterkommt. Und hätte wollen wegrennen, aber es war zu spät gewesen. Und der Stein ist gerade vor ihm, hat sich verkeilt, gerade vor ihm, vor seiner Brust. Aber leider hat es gerade seine Hand und seinen Vorderarm gerade eingeklemmt. Unter Schock und Adrenalin hat er gedacht, ich muss mich sofort befreien. Und ihm ist die Gesichtssinn gekommen, die wir sicher alle kennen, von dieser Mutter, wo das Kind unter das Auto gekommen ist. Und plötzlich einfach die Kräfte, die das Auto aufgelöpft haben, und das Kind können führen. Er hat auf diese Kräfte, die supernatürliche Kräfte, gewartet und denkt, ja, ja, wenn das mit dem Adrenalin und allem zusammen, könnte ich es vielleicht jetzt schaffen. Und hat angefangen, probieren, ziehen, machen, auf und ab. Aber nichts ist gegangen. Der Stein war etwa 360 Kilo schwer und hat alles nicht genützt. Aaron war gefangen und hat sich angefangen, überlegen, was er da machen könnte. Einen Ausweg. Er hat seinen Rucksack vorgenommen und hat ein Multitool vorgenommen und hat so angefangen, abspitzen. Er hat gedacht, ja, er könnte da rauskratzen und hat eine Stunde lang gemacht. In die Nacht rein. Und er war auch froh, dass er ein bisschen beschäftigt war, weil es sehr kalt war. Und er hatte nur ein T-Shirt dabei, er hatte nicht wirklich etwas zum Anlegen. Man war dort gefangen. Und am Morgen hat er gemerkt, mit dem Gestein, das dort ist, kommt er nie hin. Dann kann er so lange spitzen, wie er will. Sein Werkzeug geht kaputt, aber sonst nichts. Am Morgen hat er realisiert, dass eigentlich seine Zukunft nicht rosig ist, sehr traurig. Nämlich, dass seine Überlebenschancen sind sehr, sehr, sehr klein. Zum einen hat er gar niemandem gesagt, woher er geht. Gar niemand, nicht mal die Gegend, gar nicht. Und denkt, ja, vielleicht sehen sie, wenn sie mich suchen, irgendwo eine Kreditkartentransaktion, irgend so etwas. Er hat nur 3,5 Deziliter Wasser dabei gehabt und die Hälfte hat er schon getrunken. Also Überlebenschance ist praktisch null gewesen, wenn er dort nicht rauskommt. Er hat sich aber überlegt, wann er kann machen rauskommen, und hat mit Gedanken gespielt, so die Handarm amputieren. Er hat ein bisschen zögerlich versucht, ein bisschen rumstocken mit seinem Messer auf den Stumpf war und dachte, nein, hat den Mut nicht gehabt. Und er dachte, ja, eine Sage habe ich ja nicht dabei, zum Absagen. Und so war er dort gewesen. Er hat die erste Nacht überlebt, hat gedacht, er schafft es noch etwa zwei Nächte. Die zweite Nacht ist vorbeigegangen, dann die dritte Nacht ist vorbeigegangen und die vierte Nacht sogar hat er überlebt, was ein Wunder ist, mit keinem Wasser sozusagen. Und am vierten Tag hat er gemerkt, all seine Kräfte haben ihn verloren. Erstens war er ganz vertrocknet, sein Körper hat in dem Sinn alle Kraft verloren für die kalten Nächte, die es war, wo er gar nichts hatte. Und er denkt heute, also diese Nacht überlebe ich nicht mehr. Hat er sein Messer vorgenommen und sein Geburtsdatum dort ins Gestein gekritzelt, ein Strichli gemacht und das Datum von dem Tag. Wow, ich denke, das ist fertig. Jetzt hat er eine Videokamera dabei gehabt, das letzte Mal eine Videokamera für Steio gestellt. Er hat einen Abschiedsbotschaft gegeben an seine Eltern, Verwandten und Freunde und Bekannten. Er hat im Leben abgeschlossen. Manchmal hatte er Halluzinationen und Träume und ist in die Nacht gegangen. Aber plötzlich, so morgen morgen früh, plötzlich hat er eine Vision gesehen. Und in dieser Vision hat er gesehen, wie ein Kind, ein dreijähriges Kind auf ihn zuspringt. Und intuitiv hat er gewusst, das ist sein Sohn. Und er hat mir noch Kraft gegeben. Dachte, ich muss unbedingt muss ich da jetzt rauskommen. Zwar, das Interessante ist, zwar hat er gewusst, wenn er frei wird, schon vorher, dass er eine Familie gründen kann, mal Kinder. Aber als er das Bild gesehen hat, und er sieht, das ist mein Sohn, dann hat er so eine Kraft bekommen, dann hat er sich alles überlegt und hat gedacht, was? Wenn ich meinen Arm breche, brauche ich keine Sage, dann kann ich meine Arme abmontieren. Für 45 Minuten lang hat er geschnäffelt und geschnetzt mit dem Messer, das schon total kaputt war. Und als er sagt, als er nachher frei geworden ist, als er das letzte abgesagt ist, dort war, hat er gesagt, er habe noch nie so Freiheit erlebt wie dann. Er hat das Gefühl gehabt, er habe ein neues Leben. Nach 127 Stunden gefangen sein, ist er endlich frei gewesen, hat die Freiheit erleben. Aber er wusste, er ist noch nicht in Sicherheit. Es ist noch ein langer Weg bis zum Pickup und dann noch weit fahren, bis er irgendwo in ein Spital kommt. Er hat den Sack gepackt, hat sich dann noch müssen einhändig 20 Meter abseilen, was sehr schwierig ist, wenn man sich da auskennt, den Balance nicht verlieren und wenn man es noch nie gemacht hat, muss da immer, dass man nicht runterfällt, hat er glücklicherweise ein Wasserloch gefunden, hat getrunken und ist nachher auf den Weg, noch Flaschen gefüllt, den Weg gegangen. 13 Kilometer im Vehikel. Nach 10 Kilometern brütende Sonnenhitze, sonst schon vertrocknet gewesen und alles Wasser schon wieder aufgebraucht, hat er die letzten 3 Kilometer gedacht, schafft er nicht mehr. Er ist draufgegangen zu seinem Fahrzeug und hat wirklich gedacht, jetzt gehe ich um und ist fertig. Und dann sieht er noch 3 Menschen. Das ist eine Halluzination. Und es sind wirklich Leute gewesen, die auf ihn zugelaufen sind und sie sind gekommen, sind ihm zu Hilfe gekommen und haben einen Helikopter organisiert. Und er ist gerettet gewesen. Wow. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie sich der Aaron hat müssen fühlen musste. Nach 127 Stunden Gefangenschaft plötzlich frei zu sein, die Freiheit zu erlangen. Und um Gefangenschaft und Freiheit geht es im heutigen Bibeltext. Im Gleichnis vom Sämann, wenn ich jetzt anknüpfe vom letzten Mal. Wir haben die ersten 2 Böden schon gehabt. Der erste, das Saatgut, das auf den Weg gefallen ist und die Vögel sind aufpicken. Und dann das zweite, wo der steinige Boden ist, aufgegangen ist und dann vertrocknet worden ist. Und jetzt das dritte lesen wir gerade in der Bibel. Wieder andere Körner fielen ins Dornengestrüpp. Doch diese hatte die junge Saat bald überwuchert, sodass sie schließlich erstickte. Ja, und wenn man das so liest, kann man denken, ja, was, also Samen. Ja, die wachsen doch gleich weiter, wenn da ein bisschen Dornenringsel drum sind. Aber ich habe festgestellt, in Kanada, in diesen riesigen Feldern, dort, wo Getreide ist und dort, wo klein Unkraut ist, und das ist normal, die Getreide können vertragen das nicht, die Konkurrenz hat irgendwo ein bisschen Sonne oder ein bisschen etwas wegnimmt oder Nährstoff auf dem Boden, die wachsen einfach nie, die wachsen nie raus und haben entweder ganz wenig oder gar keine Frucht, weil sie nicht wirklich in dem Sinn erwachsen werden. Ja, Jesus hat in dem Sinn die Ackerböden gebraucht, also Vergleich zu unserem Herz. Und er hat gesagt, es gibt 4 verschiedene Herzen. Und das dritte Herz beschreibt er jetzt gerade, und wir lesen das auch gerade in der Bibel wieder. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockung des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. So, Jesus erwähnt zwei Dinge. Das eine ist, dass wenn wir die Sorgen dieser Welt, Sorgen und Ängste von dieser Welt fokussieren und schauen, dann können wir uns nie wirklich völlig geistig entwickeln und zum Platz kommen, Gott, wo uns will, oder wenn wir uns auf Richtung fokussieren. Und wenn man jetzt das so liest, haben wir vielleicht das Gefühl, dass Jesus gegen Richtung ist. Aber man sieht auch an anderen Stellen von der Bibel, dass das nicht so ist, dass er nicht gegen Richtung ist. Aber Jesus geht wie immer einen Schritt weiter. Wie wir das schon gesehen haben in der Bergpredigt, Pastor Matthias und Werner Hohl gesagt haben, Jesus geht immer einen Schritt weiter. Und Jesus sagt, wahre Richtung ist in Gott und in Ewigkeit. Der Richtung der Welt ist gut, den kann man brauchen. Und den brauchen wir auch, eben zum sozusagen überleben und etwas machen oder auch gut zu tun. Aber es gibt etwas, das noch grösser ist. Wieder sagt Jesus, Sorgen von dieser Welt, sodass die Sorgen von dieser Welt uns können sozusagen erwürgen, erdrücken, gefangen haben. Es können falsche Prioritäten sein, aber es können in dem Sinne ganz legitime Sorgen sein, die wir haben. Aber die lasten so schwer auf uns ab, mit denen fokussieren, dass wir uns wirklich nie ganz völlig können entwickeln. Aber Jesus will nicht, dass wir da bleiben unter diesen Sorgen, unter der Last. Er will, dass wir uns sozusagen weiterentwickeln und voll zum Potenzial kommen, wo er in uns hineingelegt hat. Die gute Nachricht ist, dass wir uns auch befreien können. Aber wir müssen nicht wie Aaron uns die Hand oder den Arm abschneiden, um frei zu werden. Jesus hat das bereits gemacht am Kreuz, als er zum Kreuz gegangen ist. Und durch sein Blut am Kreuz können wir die Freiheit auch erfahren. Freiheit, da bin ich mir bewusst, ist ein sehr grosser Begriff. Und wir haben hier alles verschiedene Vorstellungen, was Freiheit ist. Dann auch, Leute denken vielleicht, ja, wenn ich von den Eltern ausziehen kann, dann bin ich frei. Oder wenn ich Stifte fertig habe, bin ich frei. Oder unsere Erwachsenen, ja, wenn ich pensioniert bin. Dann kann ich machen, was ich will, dann bin ich wirklich frei. Andere haben das Gefühl, ja, deutsche Autobahn, das ist Freiheit. Und manchmal ist es für mich und Jocelyn Freiheit, wenn alle 5 Kinder im Bett sind. Also, Spass beiseite. Freiheit, viele Leute denken, Freiheit ist, wenn man machen kann, was man will. Das ist Freiheit. Eine Definition von Freiheit ist, Freiheit ist ohne Zwang und zwischen mehreren Möglichkeiten auswählen zu können und entscheiden zu können. Ja, aber denkt, wenn jeder kann, will machen, was er will, was er so gerade fühlt, was ihm gerade gut denkt, dann kommt das nicht gut. Dietrich Bonhoeffer hat das sehr gut gesagt. Er hat gesagt, frei sein allein um des Freiseins Willens führt zu Anarchie. Wow. Also wenn jeder wirklich machen will, was er will, dann haben wir eine Anarchie und das kann nicht gut kommen. Aber wirkliche Freiheit, wie wir in der Bibel sehen, ist nicht nur auszuwählen, sondern dass wir die wahre Freiheit ist, wenn wir können das Richtige wählen. Also wenn wir frei sind, nicht nur einfach da, wo wir wollen oder es gut dünkt, sondern wenn wir Freiheit haben, das Richtige zu wählen. Und Jesus hat das auch vorgelebt. Er hat die Freiheit vorgelebt. Ich denke jetzt an den Garten Gethsemane, wo er den Garten Gethsemane war, hat er gewartet, bis sie ihn sind geholt. Jesus war nicht so passiv, wie man manchmal denken oder manchmal Leute ihn vorstellen. Nein, er hat aktiv gewartet, bis sie ihn kommen geholt, dass er ans Kreuz gehen kann. Er hat die Freiheit gehabt, ans Kreuz zu gehen, den richtigen Weg zu gehen. Nicht einfach nach dem, was er gerade gefühlt hat. Und das Geniale im christlichen Glauben ist, dass Jesus uns die Freiheit weitergeben will. Paulus hat geschrieben, zur Freiheit hat Christus uns befreit. Aber Freiheit ist nicht immer einfach. Ich meine, es kommt nicht einfach so aus dem Arm rausgeschüttet, ganz einfach. Es ist vielfach ein Prozess und braucht Zeit und sicher eine Gnade von Gott. Und oftmals fallen wir leider wieder zurück Darum hat Paulus gesagt, im zweiten Satzteil vom gleichen Vers, den ich jetzt gerade gelesen habe, bleibt euer standhaft und lasst euch nicht wieder unter das Joch der Sklaverei zwingen. Also, wir Menschen haben die Tendenz, wieder zurück in die Sklaverei zu wollen. Und ich denke da an Geschichten aus den Israeliten. Die Israeliten sind 400 Jahre in der Sklaverei gewesen. Von morgen bis zu oben haben sie geschuftet und gekrampft, haben nur Pflichten gehabt, keine Rechte. Und am Schluss haben sie sogar noch ihre Buben umgebracht. Dass sie sich nicht weiter, sozusagen weiterentwickeln, dass sie nicht noch grösser werden. Und dann ist Moses gekommen. Gott hat Moses geschickt, um sie zu befreien. Und die Israeliten, die sind aus Ägypten rausgegangen und Gott hat sie durch das Rote Meer in dem Sinn befreit. Und ich stelle mir das gerade vor, wie man sagt, in den Filmen manchmal sieht, das Wasser, das kommt, und sie können zurückschauen, die ägyptische Armee sozusagen im Wasser versiegt ist. Hat sie befreit. Was für ein Wunder. Sie haben Wunder nach dem Wunder erlebt. Und sobald irgendetwas Kleinste nicht gerade rund gelaufen ist, wenn sie vielleicht ein bisschen Hunger nach Fleisch haben oder andere Sachen, haben sie zurück in die Sklaverei. Zurück nach Ägypten, wo sie ihre Kinder umgebracht haben, alles zusammen. Und man kann sich sagen, oh, das kann nicht sein. Wie kann man da? Aber das Problem ist, es ist irgendwie in uns innen, dass wir wieder zurückfallen wollen. Ja, wir als Menschen haben die Spannung zwischen dem alten und neuen Mensch, zwischen der alten Identität und neuen Identität in Jesus. Darum hat Jesus gesagt, das ist in Matthäus 11, 28, kommt zu mir, also vor allem mit der Beziehung, kommt zu mir, also Beziehung, die ihr euch plagt und eure Last fast erdrückt und erwürgt, sozusagen. Ich werde sie euch abnehmen, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und herzendemütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Und manchmal, wenn wir denken an Ruhe, hat man vielleicht das Gefühl, ja, das ist nichts. Aber das ist nicht, was Jesus da wirklich sagt. Ruhe. Er gibt uns in dem Sinn Ruhe, trotz allem anderen. Eine supernatürliche Ruhe, die wir nicht haben können. Trotzdem all den Sachen, die ringsherum passieren. Und er sagt, nehmt mein Joch. Und Joch ist auch immer ein Symbol von Arbeit. Nicht früher, oder auch heute noch, oder noch, tun sie in dem Sinn gespannt zusammen, vielfach Ochsen tun sie zusammen, ein Joch über den Nacken hin, dass sie etwas ziehen können, zum Fliegen und so weiter. Aber Jesus sagt, geht nicht unter euch ins eigene Joch, kommt nur mein Joch. Warum? Weil mein Joch ist leicht. Das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die euch zu tragen gebe, ist leicht. Und ich habe mir leid, warum ist das so? Warum ist sein Joch leicht? Ja, weil er sozusagen der starke Partner ist. Er ist sozusagen, wie du gesagt hast, der Ochs neben uns, der hilft. Wir kommen so auch unter sein Gespann, unter sein Joch. Er ist der Starke, der uns hilft auf dem Weg. Und nicht nur das. Er tut auch den Wagen, er tut das in die richtige Richtung dirigieren, die richtige Richtung führen, was sehr, sehr wichtig ist. Ja. Und auch unter dem Joch haben wir eine neue Identität. Wir sind zusammen mit Jesus. So, wie sieht denn die Freiheit in Realität aus? Also im Alltag. Und ich denke, dass Freiheit beginnt, wenn wir sehen, wie Gott uns sieht. Freiheit beginnt, wenn wir sehen, wie Gott uns sieht. Also Freiheit fängt an, wenn wir zuerst mal verstehen, wie Gott uns sieht. Und da habe ich letztes Mal darüber gesprochen, das ist das Fundament, dass wir wissen, dass wir geliebt sind. Und wir müssen das nicht nur wissen, sondern wir müssen unser Herz sein, da müssen wir spüren, da müssen wir Visionen bekommen, wie fest dass Gott uns liebt. Und ich denke jetzt auch zurück an die Geschichte am Anfang von Aaron. Er hat gewusst, dass er mal eine Familie haben könnte. Aber da, wo er das Bild, die Vision gesehen hat, von dem Kind auf ihn zukommen, hat er ein ganz anderes Verhältnis gehabt. Er hat es anders gewusst, ist sein Herz hinein und hat wirklich eine andere Kraft noch mal gegeben. Und das glaube ich und bitte ich auch für uns, dass wir wirklich wissen, unser Leben ist nicht von Leistung an. Wir kommen nicht zu Gott zum Leisten. Er tut uns nicht lieben, weil wir gute Leistung haben, weil wir gute Leute sind und so weiter. Er hat uns vorher schon geliebt. Aber weil Gott uns liebt und durch seine Liebe können wir die Sachen geben, weil Liebe ist, ein Verb und ist du und Sachen. Wir tun die Sachen, weil er uns geliebt hat und das in uns eingeleitet hat. So, das ist einmal das Fundament, wo wir wirklich mit einer Vision haben. Freiheit wird Realität mit der Beziehung mit Gott. Da können wir auch nur mit ihm das Richtige wählen. Die wahre Freiheit, nicht einfach wählen, was wir wollen, sondern das Richtige zu wählen zu können. Darum müssen wir auch immer wieder unsere Augen auf Jesus richten. Wie wir letztes Mal gesagt haben, Hebräer 12,2, fixing our eyes on Jesus. Oder auf Deutsch, wir richten unseren Blick auf Jesus, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartet, nahm den Tod am Kreuz auf sich. Also Jesus ist zum Kreuz gegangen, hat den schweren Weg vom Kreuz gewählt, weil er ein Bild hatte. Ich glaube, eine Vision, was passiert, wenn er zum Kreuz geht. Und ich glaube, er hat eine Vision von dir, von allen von uns, von mir, was kann passieren, dass wir in dem Sinn können, eine neue Identität haben, dass wir neue Menschen werden, ein neues Leben in uns einkommt und dass wir wirklich wahre Freiheit können erleben, wenn er an das Kreuz geht. Ich glaube, da hat er so ein starkes Wissen gehabt, in seinem Herz, ein Bild, eine Vision, dass er das hätte können wählen, die Freiheit. Ich denke jetzt aber auch an Jonas Salk. Er hatte auch eine riesige Freiheit gehabt. Er hat 1952 hat er Polio-Impfung erfunden. 1952, vor 70 Jahren. Und er hätte die können patentieren. Und er hätte dort mal schon 7 Milliarden Dollar können machen, wenn er das gemacht hätte. Aber er hat gesagt, und dann sagt er, doch er hat sie bewusst freigegeben, dass sie für alle Leute erschwinglich ist. Also Jonas sagt, hat gewusst, wenn er sie frei rausgibt, und das mal hat es vielen Orten noch nicht keine Krankenkasse gegeben, oder Drittwelt, einfach nicht all die Healthcare gehabt, die wir heute haben, und auch in Drittwelt, er hat gewusst, viele vermögen die Impfung nicht. Aber er hat die Vision gehabt, dass Leute in dem Sinn frei von dieser Krankheit werden, dass sie gar nicht überkommen. Und hat darum den richtigen Weg gewählt und hat die frei gegeben. Ich denke aber auch an meinen Freund, der letzte Woche erzählt hat, dass er vor etwa 2 Wochen auch etwas erleben durfte. Für Jahre, für Jahrzehnte hat er Sorgen und Ängste gehabt, die ihn erdrückt und erwürgt haben. Und Gott hat auch einen relativ schweren Weg durch einen schweren Weg gegangen ist und dann auch Gott gefunden hat. Er gesagt, plötzlich ist in dem Sinn die Liebe Gottes von ihm oben abgekommen. In einer Minute ist die Liebe Gottes auf ihn abgekommen und hat das alles weggewaschen. Dann ist er weggegangen. Und er hat eine Dankbarkeit bekommen, wie er noch nie gehabt vorher. Und gestern hat man bestätigt, dass die Dankbarkeit immer noch da ist. Dass er die Sorgen, die Sachen, die Ängste, die er hatte, dem sein Jesus weggenommen hat. Wow, was für ein Zeugnis. Und ich glaube, dass auch die Dankbarkeit weitergeht. Dass er jetzt auch einfach eine neue Freiheit erlangt hat. Und für diese Freiheit wird jetzt auch für uns beten in einem Gebet. Mit Abschluss von der Predigt. Ja, himmlischer Vater, wir sagen dir Danke, dass du unseren Sohn geschickt hast. Wir danken für den Heiligen Geist. Wir danken, dass wir ein neues Leben haben dürfen, in Freiheit sein. Durch den Jesus, durch dein Blut am Kreuz. Du hast den richtigen Weg gewählt. Und du gibst uns die Freiheit, dass wir den richtigen Weg wählen können. Dass wir die Freiheit haben, das Richtige zu wählen. Und wir danken dir. Wir wissen, dass es nicht immer ein einfacher Weg ist. Aber du sagst, wer sucht, der findet. Du hast mir gesagt, dass wir am Suchen sind nach dieser Freiheit. Aber schlussendlich kommt es immer wieder auf deine Gnade an. Du bist gütig. Und da appellieren wir auch wieder an deine Gütigkeit. Sagen, danke, bist du ein gütiger Gott. Willst du uns das alles geben? Und ich bin jetzt da. Wir sind jetzt da und empfangen diese Freiheit. Danke, Herr. Gütige, mächtige. Allmächtige, wunderbare Gott. Amen.